Coaching, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wie immer an meiner Seite Timo Scheider, Eddie Mielke. Schönen guten Tag. Wobei, wie immer, stimmt nicht ganz, Timo.
Stimmt auch gar nicht. Der war letzte Woche nicht da, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und ich bin ja froh, dass ich Mattes am Wochenende im Lausitzring mal gesehen habe. Und ich freue mich, dass ich Timo jetzt per Telefonschalte sehe. Aber das müsste mal wieder stattfinden, dass wir drei uns zusammen physisch sehen.
Ja, was war los letzte Woche? Timo, was war letzte Woche los?
Letzte Woche, soll ich ehrlich sein, ich habe es einfach verpennt und war unterwegs. Ja. Ich habe es einfach ganz ehrlich verpennt. ich hatte es nicht mehr auf der Uhr, weil wir ja in unserer Sommerpause waren, so ein bisschen irgendwie mit unserem Podcast. Und da muss ich einfach zugeben, ehrlich sein, ich habe es versemmelt. Sorry. Jetzt bin ich da und jetzt freue ich mich wieder, dass wir endlich zu dritt da sind.
Total. Ja. Zumal wir eine Menge zu besprechen haben. Also auf meiner Liste stehen drei große Events. Große Event Nummer 1, Timo Scheider. Beim Rallycross, große Event Nummer 2, die DTM, großes Event Nummer 3, die Formel E. Habt ihr noch mehr?
Das habe ich ja auch.
Also ich hab noch mehr. Also ich will zum einen von Timo gleich wissen, weil das ja quasi für mich schon Vorbereitung ist für die Xtreme E, die ich Ende des Monats mit René Rast zusammen kommentieren werde, wie es in Grönland war, weil ich denke ja mal, dass der Streckenbauer schon da war. Oder ich weiß, dass er da war. Und dann habe ich noch ein ganz bitteres Thema.
Der 14-Jährige, ne?
Ja, das setze ich jetzt schon mal wieder an Anfang. Also es hört nicht auf. Und wieder war es, ja, wie schon bei Shoya Tomizawa, wie bei Marco Simoncelli und auch wie bei Jason Dupasquier Anfang dieser Saison, wieder war es solch ein Unfall, wo mehrere involviert waren und wo dann einer nicht ausweichen kann und über den armen Hugo Milan drüber gefahren ist. Und der ist dann im Motorland Aragon im European Talent Cup leider verstorben. Ihr kennt
mit
mich,
14,
ihr wisst.
Mit 14. Ich habe wirklich gedacht, ich muss 14. Das dreimal lesen.
Ja,
das ist 14. So krass.
Ja. Galt als riesen Talent. Ja, aber das zählt ja jetzt alles nicht mehr. Und ich habe gehört, dass jetzt die Verbände anfangen nachzudenken, wie man eventuell Sicherheitsvorkehrungen treffen könnte, um diese Unfälle, wenn jemand überfahren wird. Weil ich meine, die Lederkombis sind mittlerweile saugut mit den Airbags und alles, was es da gibt. Aber der Hals-, Nackenbereich, wenn man dann stürzt mit dem Motorrad und dann fährt einer über einen drüber, da überlegen sie jetzt, ob sie mit einem Neckbrace oder sowas ähnliches wie mit dem Handsystem, ob sie da irgendwas kreieren können, was diese fürchterlichen Unfälle, die man aus meiner Sicht im Moment im Motorradrennsport nicht verhindern kann, weil das kann immer wieder mal vorkommen. Und ich hoffe, denen fällt was Gutes ein, weil langsam reicht's. Dazu kommt auch noch, dass Jonas Folger auch gestürzt ist bei der World Superbike in Assen. Endlich mal eine gute Superpole gefahren, war Sechster. Ja, und dann stürzt er mit abbauendem Reifen im Rennen, hat eine Gehirnerschütterung gehabt. Zum Glück ist Jonas Folger nichts Schlimmeres passiert, konnte dann aber am Rennsonntag nicht teilnehmen. Das ganz kurz, diese bittere News aus dem Bereich Motorradrennen und Trauer um Hugo Milan, 14 Jahre jung. Das tut richtig weh. Mann.
Ja, das. Ich habe den Eindruck, es häuft sich in den letzten Monaten gefühlt.
Ja, der Eindruck ist ja nicht verkehrt. Wir haben mal Jason Dupasquier in der WM schon gehabt, in der Moto3-WM. Da war es genauso. Er stürzt, fällt auf die Ideallinie und zwei Mann können nicht ausweichen. Das war genau der gleiche Ablauf. Und das Limit ist da immer extremer, wird immer weiter, auch schon eben in den Nachwuchsserien, wie man jetzt hier an diesem Fall sieht, im European Talent Cup. Da sollen eigentlich die Rennfahrer der Zukunft ausgebildet werden, aber Motorsport ist dangerous. Es bleibt dabei.
Ja, leider. Boah, was ein Downer zu Beginn.
Ja, aber ich habe es extra zu Beginn jetzt gemacht, damit wir uns jetzt... Denn wir wissen alle drei, dass das dazugehört. Und ich glaube, die meisten Zuhörer draußen wissen es leider auch. Also ich wollte es deshalb jetzt bewusst am Anfang machen, damit wir das weg haben. Denn eigentlich war es ein super schönes Wochenende mit dir in der Lausitz.
Ja, und vor allem, ich habe Timo, ich habe viel an dich gedacht, weil mich unfassbar interessiert, was du zum DTM-Wochenende als zweifacher DTM-Champion sagst, zu dem, was wir da sportlich gesehen haben, was wir actionreich gesehen haben, wie eng es gewesen ist, die Steilkurve. Was waren deine Eindrücke?
Ja, ich hatte ein bisschen Respekt davor, was da am Wochenende passieren wird in Sachen DTM, was Turn 1 betrifft, weil ich bin ja auch einer der wenigen gewesen, die das in der Vergangenheit live miterlebt haben, wo Reifenschäden entstanden sind. Deswegen war ich natürlich sehr sensibel, was das Thema Turn 1 betrifft. Hat natürlich seinen Reiz, gar keine Frage. Und ich habe auch jetzt nach dem Wochenende schon gleich gesehen in verschiedenen Pressemeldung, dass die Fahrer doch sehr begeistert waren, trotz dass es Unfälle gab. Das ist zumindest geschrieben worden.
Ein schlimmen Unfall.
Ja,
Ein Unfall.
Ja, genau. Ja, das war ja nicht schlimm. Das war halt, ja, Schrott halt am Auto, aber ist ja nichts passiert. Gott sei Dank, alles gut. Aber erstmal gut, dass das von Reifenseite ein safes Thema war. Das war ein bisschen meine Bedenken, dass das vielleicht ein Problem geben würde. Und sportlich muss ich sagen, hat es mir gut gefallen, das, was ich sehen konnte. Ich habe ja, da ich selber im Auto saß, nur bedingt eben alles sehen können. Den Sonntag habe ich dann gesehen, weil ich schon zu Hause war. Wir hatten ja Samstagabendrennen. Und dann muss ich sagen, neue Sieger. Das gefällt natürlich dem Zuschauer und mir auch, keine Frage. Muss sagen, das Thema Ferrari und Liam Lawson ist beeindruckend. Diese Konstanz, gerade in der Rennperformance, das war ganz geil, muss ich sagen. Der Junge scheint wirklich mit Ferrari das gut managen zu können. Also was sie an BOP haben, ist, glaube ich, sehr passend. Sind da taktisch sehr clever. Aber das hat mir gut gefallen. Dann der Sieg von Maxi Götz am Sonntag natürlich war auch ein gutes Ding. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, Calvin van der Linde hätte das Ding nach Hause gefahren am Sonntag. Weiß man da mittlerweile eigentlich, was da passiert ist, aber ich weiß nur, dass der Strom weg war, das Auto aus und wieder ein Reset gemacht hat und wieder gestartet hat, das habe ich mitbekommen, aber
also der hat das, kann ich dir erzählen, der hat das schon mal gehabt in einem R8 in Misano, wo die Kiste auch einfach ausgegangen ist, nur in Misano wusste er nicht, in einer anderen Rennserie, in Misano wusste er nicht, dass es hilft, wenn er den dann mal eben einmal komplett abschaltet, also quasi resettet, also wie ein Handy, wenn es irgendeine
wusste er nicht, hat. Der Junge, der ist im GT3 aufgewachsen, der fährt 4 Stunden Rennen,
ja,
Misano, sind aber immer Misano, das Gleiche, das ist wie beim Handy, wie beim Computer, wenn aus ist, einmal kalt reset, alles aus und wieder anschalten, das ist das Wichtigste, was die Hersteller jetzt, Fahrer sagen.
Das dauert nur beim Handy dauert es deutlich länger, dieser Reset, als bei seinem Auto, weil hier in dem Fall waren es 3 Sekunden und die Karre war wieder da. Die 30 oder 4 Sekunden, die haben ihm natürlich das Ding gekostet am Ende des Tages, aber ich war überrascht, wie schnell dieses Auto resettet werden kann.
Ja, also in dem Fall hat er halt Schwein gehabt, weil es in Turn 1 passiert ist und da eben halt, weil er da sehr schnell durchgefahren ist mit 240 km/h im Scheitelpunkt, weil er eben ein bisschen Schwung hatte und noch ein bisschen rollen konnte und dann in dieser Rollphase das Auto resetten konnte. Aber ich meine, das ist ja auch nicht so schlecht, das ist der Meisterschaftsführende im Moment, wenn auch ganz knapp vor dem 19-jährigen Rookie aus Neuseeland. Trotzdem muss man ja auch erstmal machen, Auto resetten und trotzdem noch Dritter werden nach einem, wie ich finde, faszinierenden Zweikampf dann mit Liam Lawson, wo wieder 19-Jährige sich gegen den 25-jährigen Calvin van der Linde gewehrt hat. Das war schon ein geiler Rennsport, finde ich.
Auf jeden Fall.
Für mich die Überraschung der DTM-Saison ist für mich Liam Lawson, ganz klar. Ich habe ihn etwas näher kennengelernt, weil ich mit ihm am Donnerstag einen Hubschrauberdreh hatte, der etwas länger gedauert hat und wir haben da vielleicht haben es einige gesehen, so ein Extrem-Interview gemacht, haben wir es genannt. Ich stand unten und habe ihn interviewt, während er mit diesem verrückten Hubschrauberpiloten Loopings geflogen ist. Das war sehr lustig. Und da sind wir uns da ein bisschen näher gekommen und ich konnte echt viel mit ihm quatschen, weil es mehrere Stunden gedauert hat. Das ist ein super grundsolider, netter Kerl. Und ich habe ihn auch gefragt, weil wir im Podcast neulich darüber gesprochen haben, warum er sich eigentlich Monza nicht so richtig gefreut hat, ne? Und er sagte, doch, ich habe mich total gefreut. Ich war nur so perplex, weil für mich ist das alles hier irgendwie so eine verrückte Welt. Und ich war einfach so drüber, weil ich dachte, also wie hat er es gesagt? Ich dachte, ich kann hier gut mitfahren und guck mal, ob ich irgendwie um Platz 10 kämpfen kann und dann gewinne ich auf einmal ein Rennen. Das war halt für mich, das war wie so ein Traum. Und dann habe ich gesagt, ja, manche haben dir das als Arroganz oder so ausgelegt, weil du einfach nur die Formel 1 denkst, hat er gesagt, ey, überhaupt nicht. Natürlich ist die Formel 1 mein Ziel und logisch will ich dahin. Aber ich habe mich so gefreut. Ich war einfach, ich konnte damit gar nicht umgehen. Das fand ich ganz sympathisch, wie er das so erzählt hat. Und es ist wirklich ein ganz netter, kleiner Junge, und das sage ich voller Respekt, der irgendwie so den Schalk im Nacken so ein bisschen hat und aber auch zurückhaltend ist und cool ist. Und dann aber auf der Strecke gerade das Finish da auch gegen Calvin van der Linde, wie er sich da gewehrt hat, obwohl Calvin ja das schnellere Auto hatte, zumindest in dem Zeitpunkt in dem Rennen. Das hat mich echt beeindruckt, für mich die Überraschung dieser Saison bis hierhin.
Das zeigt ja auch natürlich, sorry Eddie, aber das zeigt ja eben auch die Ausbildung, ne, von den Jungs mittlerweile. Wie jung die, wie total perfekt die ausgebildet da ankommen und da hinkommen. Dass man mit 15 in einem Rennauto sitzen kann und Rennen fahren kann, hat ja einen Grund, ne? Beziehungsweise das hat ja ein Resultat. Und das ist das, was eben dann da oben vielleicht schon so früh in so jungen Jahren ankommt. Wir sind im Kartsport schon, habe ich ja auch in mehreren Podcasts schon mal erwähnt, ne, schon mit Managern und Physios und Fitnesstrainern und so weiter unterwegs. Die Jungs sind getrimmt auf Maximalleistung, viel Lernen, viel Input, und der Liam Lawson ist ein schönes Beispiel dafür. Und wenn du es gerade sagst, höre ich das gerne, weil jemand, der gute Leistungen bringt, überrascht und gut performt, da hätte ich natürlich schon gerne auch, dass man den als Typ dann draußen auch so wahrnimmt. Und das war so ein bisschen was ich ja im Monster gesagt habe, das war so ein bisschen schade, dass man diese Emotionen nicht gespürt hat und dieses Glücklichsein. Und wenn du sagst, er ist der mit dem Schalk im Nacken und so, dann hoffen wir mal, dass der das dann da draußen auch noch irgendwann zeigen kann.
Also guck dir diesen Hubschrauberbeitrag mal an.
Da wirst an alle, ja. Mattes. Also auf ran.de gibt es ja die komplette Sendung Real Life, aber den Hubschrauberbeitrag, wenn ihr mein Gequatsche nicht hören wollt da draußen, dann könnt ihr auch den Hubschrauberbeitrag. Matthias Killing taut Liam Lawson auf, denn so habe ich es genannt. Das war ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu Monza. Also im Monza habe ich gedacht, also was ist denn jetzt mit dem los? Ist der jetzt komplett in sich gekehrt oder ist der schüchtern oder hat er Angst vor Kameras und Mikrofonen oder was ist da los? Ich glaube, dir gebührt das große Verdienst, dass du den Burschen ein bisschen aufgetaut hast mit dem Hubschrauberflug, der natürlich völlig irre war. Es gibt nur zwei Piloten auf der Welt.
Der hat sich fast in die Hose geschissen, da musste er irgendwann mal ein bisschen auftauen. Ne?
Ja, also es gibt nur zwei Piloten auf der Welt, die solche Kunststückchen und Spirenzchen können, wie die ihr da erlebt hat. Aber das hat ihm sichtbar gut getan und ja, ich glaube, die wir nicht kennen. Und Liam Lawson ist ja einer, der dazugehört, Rookie, und den kennen wir halt nicht oder kannten wir vor der Saison nicht. Denen tut das ganz gut, wenn man mit ihnen mal Tacheles redet und die kapieren, ja, die sind zwar beim Fernseher da und kommen noch mit diesen angsteinflößenden Kameras daher, aber die sind gar nicht so übel, die Burschen, das geht schon. Also der hat einen Riesensprung gemacht, auch was seine verbale Performance am Mikrofon angeht, fand ich. Und das war auch sehr, sehr wohltuend. Aber weil du sagst, das ist deine Entdeckung und deine Überraschung der Saison, finde ich weiß, gar nicht so überraschend.
Du hast auch noch eine andere.
Nee, aber wenn man sich die Vita anguckt, der ist ja nicht umsonst im Red Bull Förderprogramm. Und der fährt ja nicht umsonst in der GP2. Also, dass der was kann, das war mir vorher schon klar. Ne? Aber die Konstanz, da gebe ich Timo recht, die Konstanz ist schon Hammer, ist schon beeindruckend. Aber das Gleiche gilt auch so ein bisschen für meinen Spezialfreund Philip Ellis. Ich meine, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Liam Lawson. Liam Lawson, Red Bull Förderprogramm. Philip Ellis, ja, hat zwar 2017 den Audi TT Cup gewonnen, aber da konnte sich dann auf einmal keiner mehr dran erinnern, dass sie ihm versprochen hatten, wenn du den TT Cup gewinnst, dann fördern wir dich weiter und du kriegst ein Auto von uns. Das wusste auf einmal keiner mehr. Der war schon kurz vorm Karriere aus. Der ist 28 mittlerweile und er und seine Mama Audrey, die haben alles dafür getan, dass das irgendwie weitergeht, und der hat sich mit harter Arbeit und Akribie und ohne, dass ihm irgendein Förderprogramm dann irgendwie geholfen hat, ja, der hat sich in die DTM gefahren, und ich meine, das war ja wohl auch saustark, was der am Samstag gezeigt hat. Also als DTM-Rookie ein Rennen so zu gewinnen, dann auch noch die Pole am Sonntag. Ich weiß nicht, Timo.
Geil.
Also, dass er was kann, wussten wir. Aber das war schon sehr stark.
Ja, ist schön zu sehen, dass eben diese GT Fahrer, die aus anderen Serien kamen, eben sich dann da auch beweisen können, eben, dass das eben auch was gebracht hat und dass da eben auch eine Chance besteht, über den GT-Sport jetzt professionell, ja, professionell muss man wieder aufpassen, was man sagt, zwischen GT Masters und all den GT-Klassen und DTM, dass wir uns da nicht ins Fettnäpfchen setzen, aber Fakt ist, dass es auch da zumindest, und das sehe ich nach wie vor so, mit der DTM als die höchste GT-Kategorie, die professionellste aktuell, Chancen gibt für Leute, die woanders herkommen. Und das ist cool. Und Philip Ellis hat das, wie du sagst, Eddie, auf jeden Fall schon mehrfach bewiesen. Deswegen zu Recht gewonnen, zu Recht auf Pole gestanden. Geilen Job gemacht, sympathisch, schüchtern, emotional gewesen. So wollen wir das sehen. Fand ich richtig, richtig geil. Aber mir sind natürlich noch so ein paar Dinge aufgefallen. Ich habe mich auch für meinen alten Teamkollegen Mike Rockenfeller gefreut, der den Anschluss bekommen hat an seinen Teamkollegen, denn über übermächtigen Calvin van der Linde, der mit riesen Vorschusslorbeeren in die Saison gegangen ist, und der Mike war super unhappy seit Saisonstart und jetzt war der da und war dann auch mal schneller zwischendrin und so. Das ist schon geil gewesen. Da habe ich mich gefreut, dass er den Drive bekommen hat, und das gleiche gilt natürlich auch für meinen Kumpel Timo, der ja auch den Anschluss an seine GT-Spezialisten, Teamkollegen, sag mal hausintern, performancemäßig auch viel besser geschafft hat, als das im Monster der Fall war, dass auch da die Motivation wiederkommt und dass da auch der Spaß wiederkommt, weil wenn du da einfach hinterher fährst und hast keinen Tau, wie du mit dem Auto irgendwie schnell im Kreis fahren kannst, dann bist du sehr schnell frustriert und gibst auf. Und das waren so ein paar Dinge, die mir sehr gut gefallen haben dieses Wochenende.
Da ja, wird eine Sache, sehr spannend. Der Glocki war Fünfter, ne? Ja. Also in der von dir als Badewanne titulierten Kiste.
Ja, aber das ist genau der Punkt, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil das auch die BMW-Fahrer alle bestätigt haben, dass die Badewanne eben am Lausitzring mit dieser Hochgeschwindigkeitspassage extrem gut gegangen ist. Die Badewanne hat in den engen Kurven eher verloren und auf der Start- und Zielgeraden beziehungsweise den beiden Steilkurvenstücken eher gewonnen. Und also die Strecke ist dem M6 extrem gut entgegengekommen. Ich glaube, Zahltag wird das erste Mal dann in Zolder sein, ob genau diese Ergebnisse vom Hochgeschwindigkeitskurs Lausitz auf dem engen Kurs in Belgien dann weiter funktionieren. Ich glaube, das wird sicherlich eine der spannendsten Fragen sein, ob die dann weiter so performen können.
Ja, aber warte mal ab. Also was ich mal loben muss, ist, um das auch mal einmal zu erwähnen, weil wir haben am Wochenende eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn ich behaupte mal, wenn wir 18 Autos innerhalb von 0,8 Sekunden haben, ja, der Einzige, der da ein bisschen rausfiel bei den Qualifying-Ergebnissen, war Dave Gore. Der hatte 1,2 Sekunden Rückstand. Aber das ist ja auch noch komplett im Rahmen, wenn der 19. dann 1,2 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit hat. Die Jungs, die da die Balance of Performance machen, also mir hat das gefallen, Timo. Die scheinen es ganz gut im Griff zu haben. 18 Autos innerhalb von 0,8, dann kann die Balance of Performance so schlecht nicht sein.
Ja, da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch klar sagen, Lausitzring war natürlich mit Turn 1 ultra kurz von der Fahrzeit. Das heißt, umso kürzer die Fahrzeit, umso enger sind die Zeiten zusammen, logischerweise. Wenn du eine Streckenlänge hättest, die eben nochmal einen halben Kilometer länger ist, dann wird das nochmal was anderes. Aber schön zu sehen, dass das nach Monza, wo es ja schon relativ laut wurde und Kritik gab, dass es jetzt dann ganz gut aussah. Und wir hatten ja das Feld durchgemischt. Also wie du sagst, wir hatten ja BMWs mit vorne, wir hatten die Ferraris vorne, die Mercedes vorne, wir hatten die Audis vorne. Es war nicht so, dass eine Marke dominiert hat, sondern es waren alle irgendwie dabei und eng zusammen. Und das ist das Schöne. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist das, was natürlich dann auch am Ende des Tages funktionieren muss, weil wenn die BOP nicht passt, dann wird das wenig und nur kurzer Spaß.
Ja, und überall im Feld, das fand ich geil zum Kommentieren, überall im Feld Action. Hier mal Tür an Tür, hier mal Spiegel an Spiegel, da mal einer im Dreck, da mal Überholmanöver. Also mir hat es großen Spaß gemacht, das zu kommentieren.
Total,
Ich hoffe, das hat man gemerkt.
Ja, das hat man sehr gemerkt sogar, und das war einfach ein Musterbeispiel für ein tolles DTM-Wochenende und vor allem auch für ein Wochenende, was zeigt, dass die DTM auch mit diesem GT-Reglement, GT3-Reglement durchaus auch Zukunftschancen hat, und das sah alles richtig gut aus. Wir haben zum einen so ein paar junge Wilde oder auch mit Philipp Ellis einen mitteljungen Wilden, und auf der anderen Seite haben wir dann eben auch die alteingesessenen Rockenfeller, Wittmann, Glock und Co., die da auch echt Spaß machen und auch selber Spaß haben. Ich habe mit einem, obwohl er jetzt an diesem Wochenende nicht groß aufgefallen ist, aber mit einem wahnsinnig gelösten Marco Wittmann mich ein bisschen unterhalten, der echt gut drauf ist und da Bock hat. Und das ist richtig schön zu sehen. Also da kommen so zwei Welten zusammen. Die Van der Linde-Brüder ist natürlich ein Geschenk. Ja,
Weltklasse.
Wir haben übrigens die beiden, wir haben die Beachvolleyballer David und Bennett Poniwatz geschrieben und haben geschrieben, ey, ich dachte, wir sind die beiden Sportbrüder Deutschlands, scheiße, jetzt habt ihr da irgendwie andere und so. das macht schon Bock auch zu sehen, und das sind so schöne kleine Side-Geschichten. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das kann eine echt geile Saison werden.
Ja, es gibt Geschichten. Ja,
weißt du warum?
Das ist das Schöne, Entschuldigung, wie ich mal wieder.
Genau,
es gibt Geschichten, es gibt Sachen zu erzählen. Es gibt
Geschichten.
Das ist das, was wir alle wollen, weil wir wollen ja nichts mehr als Spannung und geile Geschichten, die wir erzählen können. Wenn das da ist und wenn Typen da sind, da haben wir immer nachgeschrien. Wir brauchen Typen, wir brauchen Stories, wir brauchen Leute mit Ecken und Kanten, wir brauchen den Langweiler, wir brauchen den Extremen, wir brauchen alles ein bisschen. Und das haben wir irgendwie, kommt das gerade so ein bisschen, weil wir Leute kennenlernen, weil die sich entfalten und weil die es dann auch tun, was sie als Charakter so haben.
Übrigens, Timo, ich hatte den Street Booster dabei, den Roller, das erste Mal im Fahrerlager. den du mir da dankenswerterweise organisiert hast, diesen kleinen Elektroroller. Großer Spaß. Also für ein Fahrerlager, ich freue mich schon auf Zolder.
Den hast du aber gut Auto. Von mir versteckt, Matthias, weil ich bin den Weg rüber zur Kabine nämlich immer schön zu Fuß gelaufen und habe pro Tag fünf T-Shirts gebraucht, mindestens.
Ja. Verdammt. Aber ich habe auch T-Shirts gebraucht, kannst du mir glauben, ich habe auch T-Shirts gebraucht. Nee, aber geiles Teil, wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen.
Ja, da können wir Rennen fahren in Zolder mit unseren Streetboostern, bringe ich meinen auch mit.
Ja, ich überlege, ob ich nach Zolder echt mit dem Auto fahre oder ob ich fliege und dann...
ich fahre nur wegen Streetbooster mit dem Auto hin, weil mit dem Flugzeug...
Ich überlege auch wegen Streetbooster mit dem Auto zu fahren.
Ich auch. Eins wollte ich noch mal eben zu dem Thema Typen und Geschichten erzählen sagen. Ne? Also die Dinos der DTM, also Glock, Wittmann, Rockenfeller, Müller. Wisst ihr, warum die so gut drauf sind? Weil so ein bisschen dieses gluckenartige Fünf-Pressesprecher-Werksthema weg ist. Das ist viel entspannter. Man geht da überall hin, die freuen sich alle total, wenn man kommt. Und also vor allen Dingen sind sie auch alle happy, dass wir überhaupt eine DTM mit 19 Autos haben, wo es Türklinke an Türklinke, Spiegel an Spiegel richtig zur Sache geht, mit 4 Rennen und 4 verschiedenen Siegern bisher. Ich glaube, das fällt allen so ein bisschen von den Schultern wie ein riesen Felsklotz. Mir tut im Übrigen meine Magengrube immer noch weh, weil Mike Rockenfeller hat mich geschlagen. Oh, muss ich jetzt mal öffentlich bekannt geben. Der war stinksauer auf mich. Der hat mir richtig eine in die Magengrube gegeben, und zwar nachdem ich ihm gratulieren wollte zu Platz 3. Wisst ihr warum? Weil es gibt bei Abt Audi so ein Journalistentippspiel. Ne? Mhm. So, und ich hatte Rocky auf 4 gesetzt. Und sein verbliebener Pressesprecher Thomas Vogt hat ihm das gesteckt, dass ich ihn nur auf 4 getippt habe. Ich gehe zu Rocky, will ihm gratulieren, und was macht er? Der haut mir in die Magengrube, aber volle Kanne. Da habe ich erst gedacht, was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt gesagt? Nee, das war ein Scherz. Rocky meinte nur, wenn du mich abschreibst, machst du einen Fehler. Hast du ja wohl gesehen.
Spannend zu sehen, dass er denkt, wenn man ihn auf Platz 4 tippt, dass das für ihn schon ein Abschreiben ist.
Mhm. Ja? Richtig. Erinnert mich an die Sequenz mit dir im Interview, wo es ums Alter ging, wo er dir direkt auch gleich einen mitgegeben hat. Ich fühle mich doch gar nicht alt. Also, ja. Ne? Also Rocky war gut drauf. Ich bin übrigens Letzter bei dem Tippspiel.
Habe ich schon gesehen. Null Punkte.
Mit null Punkten.
Ja, nachdem Jamie Green nicht mehr mitfährt, hat er jetzt eine neue Chance, aber geht auch irgendwie nicht. Ne?
Ich weiß auch leider gar nicht, wen er tippen soll, wo Jamie Green nicht mehr da ist. Nein, aber insgesamt, und das muss ich vielleicht auch noch ganz kurz sagen, weil es auch so eine Side-Geschichte ist, die man jetzt als Zuschauer am Schirm gar nicht so mitkriegt. Es gibt keine Hospitalities mehr, und es gibt keine VIP-Bereiche oder irgend sowas, sondern es ist alles genauso, wie Gerhard Berger sich das immer gewünscht hat. Down to Earth, rund um den Lausitzring wurde ganz viel gezeltet, es gab Wohnwagen, es waren wieder so Zeltstädte da, alles so ein bisschen wie früher, und das finde ich auch ganz toll, es gibt eine große Catering-Station im Fahrerlager, und da gehen alle hin, und zwar alle. Inklusive der Fahrer, und du stehst dann eben da in der Schlange an der Burgerstation, und alle haben so ein Plastiktütchen, also ein Papiertütchen in der Hand, und dann kriegt man da seinen Burger rein. Also da ist nicht mehr hier bei den Teams wird gekocht und die Fahrer isoliert und so, sondern alle zusammen, natürlich unter den Corona-Bedingungen mit Abstand und so, ist klar, da sind ja auch alle getestet und entsprechend geimpft und so, aber das ist toll, das ist richtig schön zu sehen, auch da echt down to earth, und ich glaube, das ist das, was Gerhard mal in unserem Podcast hier angekündigt hat, und aus meiner Sicht funktioniert das.
Ja, das funktioniert auch, und das war für mich so ein Gänsehautmoment, weil ich, du hast es erwähnt, Matthias, ich musste ja immer rüberlaufen auf die andere Seite, also auf die Haupttribünenseite, da oben im 4. Stock ist ja da am Lausitzring die Kommentatorenkabine. Applaus zu hören von Fans, von physischen Wesen, von DTM-Fans.
Hast du Applaus gekriegt?
Nein, ich habe keinen Applaus für mein verschwitztes T-Shirt gekriegt, aber ich habe da gestanden. Die haben auch bei den Rahmenserien, bei der DTM Trophy, bei den Tourenwagen-Legenden mit Klaus Ludwig an erster Stelle, bei der Driftshow, die haben, wenn es geboten war, haben sie applaudiert. Allein Applaus zu hören an einer Rennstrecke von Menschen, sehr wohltuend. Kann ich übrigens nur empfehlen. Zolder sind 5.000 pro Tag zugelassen. Also, liebe DTM-Fans, rechtzeitig drum kümmern. Ist geil, macht vor Ort noch mehr Spaß, weil die Autos sehen gut aus, die Autos klingen gut. Und, ja, wer weiß, also Zolder ist auch so ein bisschen verwinkelter. Vielleicht habt ihr ja auch die Chance, den Herrn Scheider, den Herrn Killing oder mich zu treffen, wenn ihr wollt.
Timo?
Ja, bitte.
Timo, es wird ein episches Duell geben. Das hast du noch nicht mitgekriegt. Das kann ich aber jetzt hier sagen. Es wird ein episches Duell geben. Ich brauche deine Expertise.
Zwischen den Zeilen irgendwas gehört. Erklär es mir bitte. Das geht um euch beide. Ich weiß es. Erzähl.
Eddie gegen mich in einem BMW M2. Wir fahren ein Shootout.
Also ihr fahrt wirklich auf der Strecke mit Auto und so?
Na klar.
Nicht dein Ernst? Wie geil ist das denn?
Wir fahren zusammen los mit stehendem Start. Und zwar am Red Bull Ring. 6 Runden. Und der gewinnt, fährt mit einer Wildcard dann bei irgendeinem BMW M2 Cup Rennen mit.
Nicht euer Ernst. Das ist ja voll geil.
hab ich mir ausgedacht, Donnerstagabend, als Matthias noch nicht da war.
Ist das jetzt das Resultat aus eurer ewigen Ich bin besser als du Diskussion? Und jetzt wird dann mal.
Nee, ganz ehrlich gesagt.
Wir machen es nur für die Show. Wir sind Zirkuspferde. Ja, wir sind Zirkuspferde, wir machen es nur für die Show.
Das glaube ich
nur
euch. Ganz ehrlich. Scheiß ist das. Weil Eddie glaubt ja wirklich, dass er besser ist als du und du umgekehrt. Also von daher, erzähl mir keinen Scheiß hier. Ach geil, da freue ich mich.
Also ich bin aber ja auch der Ältere und der Weisere. Also wenn ich merke, dass ich an den Killing nicht rankomme und der mir wegfährt, dann täusche ich einfach dann täusche ich einen technischen Defekt vor oder lege ich die Karre aufs Dach. Ist doch ganz einfach. Ich blamier mich doch nicht. Ja,
gute Einstellung, gefällt mir.
So viel vielleicht dazu. Aber echt ohne Scheiß, Timo, ich freue mich total auf Zolder. Ich freue mich darauf, euch beide, wir drei, das Podcast-Team zusammen. Wir können mal neue Pressefotos machen für diesen unfassbar erfolgreichen Podcast.
Machen wir dann auch.
Aber dass wir drei uns alle mal wiedersehen, das finde ich, das, also, ja.
Ich freue mich auf
das Geilste. Da kriege ich Gänsehaut.
Das ist echt so.
Und das Geilste ist, auch da gibt es ein paar gute Restaurants, wo wir abends schön zusammensitzen können. Und das Geilste ist, es ist schon in 2 Wochen.
Stimmt.
Also ein Wochenende mache ich mal ein bisschen Fußball mal wieder in der dritten Liga. Also ein Wochenende noch und dann ist es schon soweit. Zolder, Belgien.
Mega. Ja. Und dann hoffentlich mit weiteren neuen Gesichtern auf dem Treppchen. Das wäre doch schön bei der DTM. So, wer hat Formel E geguckt?
Yep. Ja, ich habe so gut wie alles geguckt.
Ich auch. Da fangen wir mal an. Bei der Formel E fangen wir, würde ich sagen, mal mit der Geschichte dieses Wochenendes an. Und das ist für mich ganz klar Audi.
Ja, gebe ich dir recht.
Also, ja, Timo, willst du es erklären als Rennfahrer, was passiert ist bei Audi?
Ja, also da schlagen ja dann zwei Herzen in mir, ne, bei der Situation.
Ja, eben. Ne? Deshalb finde ich, bist du der Richtige, es zu erklären.
Also, für den Gedanken, den Audi bei der Formel E in London gefasst hat, während der Safety-Car-Phase durch einen vorgetäuschten Boxenstopp oder vorgetäuschten Reifencheck aufgrund einer Kollision, was ja eine Lüge war, eine vorgetäuschte in dem Moment, Alan McNish live in Sat.1 gesagt, das auf der Start.
Und hat sich hinterher entschuldigt.
Ja, ist ja egal, aber ich meine, am Ende des Tages ist er auch Profi, ne? Das ist passiert. Fakt ist, er hat erstmal gelogen, um das irgendwie so schön wie möglich darzustellen. Fakt ist, die Idee war, nach einem vorab kalkulierten Zeitfenster, oder nicht Zeitfenster, sondern die Durchfahrtszeit in der Boxengasse bei 50 km/h, korrigiere mich, glaube ich, 50 ist es tatsächlich in der Formel E, ne?
Richtig, 50.
Und dem Anhalten, dass man eventuell in dieser Situation das auf der Strecke befindliche Safety Car, was in einer Geschwindigkeit, was etwas langsamer als 50 wohl war in dem Moment, da tatsächlich Positionen gut machen könnte. Lucas Di Grassi befand sich auf Platz 6 und das Feld fährt auf Start und Ziel. Lucas Di Grassi biegt ab in die Boxengasse, fährt mit 50 quasi schon am Feld ein Stück vorbei auf Start und Ziel, bremst vor seiner Box, hält vermeintlich für sein Gefühl an, fährt weiter, fährt wieder raus aus der Boxengasse und kommt als erster hinterm Safety Car wieder raus. Riesenaufregung, ne? Riesenaufregung überall. Mir war sofort klar, ich habe dann auch Daniel Abt natürlich gleich als Experte bei euch gehört. Und dem war genauso gleich klar, was das für ein Schachzug war. Und da muss ich sagen, geil und pervers auf der anderen Seite, dass sich jemand im Vorfeld Gedanken drüber gemacht hat, so quasi Positionen gut zu machen für den Fall einer Safety Car Phase. Das Ganze ging nur nicht auf, weil Lucas Di Grassi nur vermeintlich angehalten hat am Ende des Tages. Zwar stehende Räder hatte, aber die Hinterräder haben wohl noch gedreht und das Auto stand nicht still. Und im Reglement steht, das Auto muss mindestens 10 Sekunden sogar stehen. Und das ist natürlich dann sehr überlesen.
Nee. Falsch.
Habe ich gerade hier gelesen. Gerade im Reglement hier gelesen.
Ja, pass auf, korrigiere ich dich, aber bisher stand im Reglement, dass bei Full Course Yellow, wenn man dann in die Boxengasse abbiegt, weil den Fall hat es schon mal gegeben. Manchmal ist ja dann die Boxengassendurchfahrt auch eine kürzere Wegstrecke als die Rennstrecke, wie in London.
War ja hier also auch.
Und bisher stand im Reglement, weil es schon mal passiert ist, unter Full Course Yellow, im Falle Full Course Yellow geändert. Beim Safety Car stand im Reglement, das steht bis jetzt noch im Reglement, nichts davon, dass man 10 Sekunden stehen muss.
Aber dass man stehen muss.
Da steht, dass man allen anhalten muss, stehen muss. So, und jetzt haben sie Lucas Di Grassi und Audi und Al McNish nachgewiesen, dass das Rad sich so ganz leicht noch gedreht hat, das Hinterrad. Also wenn das ein stehendes Rad gewesen wäre, wäre dieser Schachzug aufgrund der Tatsache, dass man bei Audi anscheinend das Reglement aufmerksamer gelesen hat als die anderen, der wäre aufgegangen. Und dann hätten sie keinen Grund gehabt, nach ihrem eigenen Reglement Lucas Di Grassi und Audi zu bestrafen. Hat ja auch noch eine Geldstrafe gegeben obendrauf. Das wird aber jetzt garantiert auch geändert, bin ich sicher, nach dem Vorfall. Nur, es zeigt ja so ein bisschen, was wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, so richtig haben sie sich den einen oder anderen Reglementspassus in der Formel E anscheinend nicht überlegt. Aber ich bin sicher, dass sie den Passus jetzt ähnlich wie bei Full Course Yellow, wie gesagt, da ist es schon mal vorgekommen, dass das auch jemand so versucht hat. Und da haben sie es dann geändert in mindestens 10 Sekunden Standzeit. Ja, das wird jetzt beim Safety Car dann auch noch da reingeschrieben.
Ja, ich weiß gar nicht, warum die Boxengasse dann auflassen. Die hätten die ja auflassen können. Normalerweise ist ja so, wenn
es Safety, zumachen ja, können.
Kannst du einfach das Ende, der Eingang kannst du aufmachen. Wenn einer einen Schaden hat, kann der reparieren, aber dann muss das Feld vorbei sein, dann darf ich rausfahren, wie das normal eben bei verschiedensten Serien eben auch ist. Und vor allen Dingen, wenn das Feld sich auf Start und Ziel befindet und sich unmittelbar vor Boxenausfahrt, was ja nur ein paar Meter waren jetzt auch in London, sich befindet, dann ist normalerweise Ende der Boxengasse, sollte dann auch rot sein. Und das war da grün. Also das haben die natürlich aufmerksam bei Audi alles gewusst und analysiert im Vorfeld. Ich finde es krass oder geil, dass sich jemand so im Detail dazwischen den Zeilen gelesen hat. Finde ich geil. Ich finde es aber pervers, dass man probiert, so Positionen gut zu machen, weil es natürlich nicht im Sinne des Sports ist, nicht im Sinne der Performance, die man auf der Strecke bringt. Und das ist momentan Audi nicht in der Lage, selbstständig Rennen zu gewinnen. Und dann greift man vielleicht einfach zu Möglichkeiten, die dann ein bisschen außerhalb oder zwischen den Zeilen im Reglement geschrieben waren, sagen wir mal so. Aber
ich empfehle jedem, also euch beiden, ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt oder auch den Zuhörern, ich empfehle jedem zu dem Thema den Kommentar vom geschätzten Kollegen Robert Seibert aus Motorsportmagazin zu lesen, der ganz klar auch sagt, dass die Herrschaften, die da die Formel E organisieren, aufpassen müssen mit ihrem Reglement, mit ihren Bestrafungen, dass die einfach solche Lücken im Reglement gar nicht zulassen dürfen, weil dann hätte es die ganze Diskussion auch gar nicht gegeben, wenn das ein klar abgefasstes Reglement gewesen wäre.
Gebe ich dir recht.
Ist da es ist aber offenbar nicht.
Ein bisschen was dran natürlich, aber so ein Reglement ist natürlich krass. Es muss immer irgendwie eine Grenze überschritten werden, bis dann wieder Aufmerksamkeit da ist. Das ist mit dem Thema Sicherheit überall auf dieser Welt genau das Gleiche. Aber viel schlimmer finde ich, und das muss ich ganz laut sagen, das Fahrverhalten der Jungs auf der Strecke, ein absolutes No-Go, absolute peinlichste Vorstellung von den Fahrern, wie da miteinander umgegangen wird. Das ist wie, wenn man 12-Jährigen das Handy wegnimmt, während er gerade bei, keine Ahnung, was für ein Spiel gerade kurz vorm Finale war. So wurde sich da verhalten, fährst du mir zu dicht drauf, fahre ich dir ins Auto oder ich schieb dich weg. Also die Art und Weise, wie in der Formel E fahrermäßig miteinander umgegangen wird, ist ein absolutes No-Go, peinlich hoch 10 in meinen Augen. Dafür so viel hochbezahlte Profis, die da hinterm Lenkrad sitzen, dass wir an einem Punkt sind, dass man so aggressiv miteinander umgeht oder umgehen muss vielleicht, um auch zu überholen, ist momentan ein richtiges No-Go. Also die Formel E hat am Wochenende mit Sicherheit keine Werbung für sich selber gemacht oder die Fahrer nicht für sich gemacht, sagen wir mal so.
Hat Daniel ja auch klipp und klar gesagt, ne, in der Sendung.
Ich habe am Wochenende an Monaco gedacht, als ich das gesehen habe und habe an dieses wirklich tolle Rennen gedacht und habe daran gedacht, wie wir da die Formel E, die Fahrer, die Strecke, das Layout, alles gemeinsam am Ende mit einem Sieger, der in das berühmte Schwimmbad in Monte Carlo springt, gefeiert haben. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das, was die Formel E sich da aufgebaut hat, die Fahrer sich aufgebaut haben in den letzten Wochen und Monaten, auch mit wirklich zum Teil packendem Sport, das haben sie an diesem Wochenende alles irgendwie mit dem Arsch eingerissen. Das war so ein bisschen mein Gefühl. Ich fand das auch, das Sonntagsrennen, das Samstagsrennen war ja nicht so schlimm, da war ja doch alles deutlich ruhiger und so mit einem tollen Sieger Jake Dennis, das hat auch Spaß gemacht, ich fand auch die Strecke geil da durch diese Messehalle und so, das fand ich schon cool und sehr innovativ und irgendwie anders auch, einfach mal neue Wege zu gehen, richtig geil, und Sonntag haben sie viel mit dem Arsch eingerissen, ich bin 100% bei dir, Timo, was die Meinung da angeht, obwohl ich das natürlich als Nichtfahrer nicht so beurteilen kann, aber als Zuschauer fand ich es auch peinlich. Und vielleicht noch ein Wort zu Audi, das fand ich am Ende, ich nenne es vorsichtig, eine geniale Unsportlichkeit. Das hatte eine gewisse Ausdruck. Genialität.
Das ist ein guter Ausdruck.
Es hatte eine gewisse Genialität natürlich, das so auszulegen, aber es ist am Ende des Tages, das ist meine Meinung, unsportlich. Ja, also so möchte ich nicht von Platz 6 auf Platz 1 kommen. und am Ende mich auf dem Podium feiern lassen. Das, da würde ich mich kacke fühlen, da könnte ich gar nicht in den Spiegel gucken. Das waren so meine Gedanken. Ja, und ich kenne die Audi-Jungs alle gut. Wir haben natürlich auch viel zusammengearbeitet in den letzten Wochen und Monaten und das sind alles gute Jungs und das sind alles vernünftige Kerle und so. Das ist schon alles cool da. Da haben sie halt irgendwie mit dem Feuer gespielt und haben sich verbrannt.
Ja, und das Thema ist ja eben auch, dass dann die Strafe, die während des Rennens ausgesprochen wurde, für Lucas Di Grassi nicht angetreten wurde. Ist aber auch klar, dass man das erstmal gesagt hat, nee, wir fahren erstmal den Platz über die Ziellinie, dann gehen wir mal in Berufung und gucken wir mal, ob wir was wegdiskutieren können. Das war der einzige Grund, was natürlich dann am Ende auch noch zu einer 50.000-Euro-Strafe geführt hat. Aber 45.000 Euro sind nur auf Bewährung sozusagen für ein nochmaliges Fehlverhalten, wären die dann fällig. Ansonsten ist es nur eine 5.000-Euro-Strafe. Von daher, ist das Formel-E-Wochenende am Wochenende doch sehr interessant gewesen und in meinen Augen gibt es da viel Klärungsbedarf. Aber man merkt natürlich auch, es geht zum Saisonende hin. Ne? Der Druck wird größer, Fahrerplätze kommen jetzt wieder auf den Markt, beziehungsweise Diskussionen, wer bleibt, wer geht, wer muss gehen, welcher Hersteller geht, es sind weniger Hersteller im nächsten Jahr dabei, muss ich mich vielleicht für ein anderes Team empfehlen. Und da wird die Gangart normal, das ist normal in jeder Meisterschaft, da wird die Gangart ein bisschen härter, aber momentan wird sehr wenig mit Kopf gefahren, sondern vielmehr mit Gewalt.
Ja, und da muss ich, also ich habe mir, wie gesagt, bis auf ein paar Sequenzen, die ich nicht gesehen habe, auch alles angeguckt, direkt gestern Abend noch im Hotel. Kann man ja auch auf RAN.de sich nochmal anschauen, wenn man wissen will, über was wir hier eigentlich reden, sowohl im Falle DTM als auch eben im Falle Formel E. Daniel hat ja klare Worte gefunden in der Sendung, wie ich finde auch zu Recht. Genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast, Timo. Das sind hochbezahlte Profis. Ja, und da hat Daniel sich so ein bisschen auf Oliver Rowland kapriziert. Ja, klar, der hat auch schon wieder Mist gebaut, nicht zum ersten Mal. Aber Sebastian Buemi, der die meisten Rennen gewonnen hat bisher in der Formel E-Historie, Formel 1-Erfahrung hat und so, das ist dem nicht das erste Mal passiert, dass er einem in die Karre fährt. Ja, und René Rast, der Leidtragende, ich weiß gar nicht, was mit dem Buemi los ist. Weil, wie gesagt, mich regt dabei auf, dass ihm das nicht zum ersten Mal in dieser Saison passiert ist. Der ist auch schon anderen in die Karre gefahren.
Weißt du, was ich glaube? Bei Sebastian Buemi, das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Ich hatte das große Glück, bei jedem Rennen bis London dabei zu sein und viel in der Boxengasse zu erleben. Der ist mit, ich weiß nicht, wie der sonst früher drauf war, kann ich nicht beurteilen, aber der ist auch mit viel schlechter Laune unterwegs gewesen im Fahrerlager und zwar die ganze Zeit. So, woran liegt das? Aus meiner Sicht ist er einer der erfolgreichsten ja auch. Nicht nur viele, viele Siege, sondern auch insgesamt, was die Konstanz angeht, in jedem Jahr gefühlt um die Meisterschaft mitgefahren. Gefühlt, also nicht in jedem, aber in vielen Jahren um die Meisterschaft mitgefahren. Der ist ja gar nicht auf die Füße gekommen in diesem Jahr, in seinem Nissan. Das hat ja einfach von der ersten Sekunde an nicht funktioniert. Ja, aber
auch letztes Jahr auch schon nicht. Und also da ist natürlich der Frust ziemlich groß.
Letztes Jahr auch nicht.
Ne? Also das ist, wie du sagst.
Genau. Und ich glaube, dass das dann auch, das ist dann ein Ergebnis auch, Timo, du kannst das besser beurteilen, aus wirklich zwei verkorksten Jahren zum Ende hin.
Ne? Das ist so, ich meine, der Frust wächst. Ich meine, als Fahrer, du willst natürlich immer performen, du willst immer gewinnen, aber das ist ja generell so im Motorsport, muss man ja auch mal sagen. Man verliert ja viel mehr in einem Leben als Rennfahrer, als dass man was gewinnt. Es ist einfach mal so. Und wenn das aber dieses Verlieren und dieses Nicht-Erfolgreich-Sein sich aneinander reiht, dann kommt der Frust, dann kommen die Äußerungen von rechts und links, dann kommen die Pressemitteilungen, die dir nicht gefallen, dann kommen solche Dinge, wo du denkst, scheiß doch die Wand an, ey, jetzt muss ich mir noch mehr den Arsch aufreißen. Aus diesem noch mehr Arsch aufreißen wird dann keine Lockerheit mehr, da wird dann verkrampftes Fahren, da wird dann beklopptes Tun und Handeln in Form von übermotivierten Überholmanövern und sowas. Und das ist halt dann ganz schwer im Griff zu halten. Das ist überhaupt gar keine Entschuldigung, das ist einfach nur eine Argumentation dafür, warum das bei dem einen oder anderen vielleicht dann ausartet und dann so wird, wie es jetzt gewesen ist. Aber das darf natürlich solchen Jungs nicht passieren. Punkt aus. Also das war nicht schön anzusehen. Ist einfach so, weil momentan sieht die Formel E einfach mehr nach Stocker-Crash-Challenge aus als nach Autorennen.
Ja, die müssen aufpassen. Die müssen also zumindest in Deutschland, die müssen natürlich aufpassen, dass sie auch den Kredit, den sie sich mühsam jetzt bei den Fans erarbeitet haben in diesem Jahr, und wir haben ja deutlich steigende Zuschauerzahlen gehabt, jetzt haben wir wieder abfallende Zuschauerzahlen, die müssen halt aufpassen, weil irgendwann denken die Leute auch, ja, okay, dann gewinnt der eine, dann hat er irgendwie eine falsche Reifennummer eingetragen, dann wird ihm der Sieg aberkannt, ne, das versteht schon keiner. Dann die nächsten fahren sich irgendwie permanent in die Karre, der nächste versucht in der Boxengasse während Safety Car zu überholen. Damit verspielst du Kredit. Und wenn du die Leute einmal verloren hast, sie aber für eine solche Serie, für geilen Sport, und wir sind uns alle drei einig, das ist geiler Sport, das kann geiler Sport sein, wenn du die Leute mühsam dir erkämpfst und baust dann so eine Kacke kollektiv, ja, dann wird's hart und dann wird's schwer, die Leute zurückzuholen.
Ja, und da kämpft man ja generell sowieso schon mit dem Elektro-Thema, was ja generell schon zum Vermitteln für Leute, die das eh schon nicht mögen, noch schwierig genug ist. Aber wenn dann der Sport auf der Strecke tatsächlich dann auch noch so daneben läuft wie aktuell, dann wird die Aufgabe noch schwieriger.
Hoffen wir mal, und ich habe da immer noch Hoffnung, dass wir wirklich ein sportliches Finale in Berlin-Tempelhof sehen. Ja, also sind immer noch genügend, die da den Titel holen können. Also zähle ich René Rast sogar auch noch zu, obwohl es über 20 Punkte Rückstand sind auf Nick de Vries jetzt. Aber es ist immer noch eng.
Ist das Finale am 14., 15., 8.? Ist das schon so früh?
Ja. 14. Ja,
14. 15. Das ist schon so früh. Okay. Das ist aus meiner Sicht das Wochenende nach Zolder.
Genau, ja, ganz genau. Ja, ich hatte nur den Daniel nämlich angefragt, weil 14.8. Mache ich mein Opening von meinem Tuningladen, von meiner Tuningfirma. Und da habe ich den Daniel angefragt. Ja, ich bin in Berlin. Sag ich, Berlin? Ja, okay. Jetzt wissen wir ja klar, warum.
Ja, mich hast du ja auch angefragt als DJ, aber ich bin auch in Berlin.
Ja, das habe ich ja auch jetzt damit festgestellt, sozusagen. Schön, dann geht doch alle nach Berlin. Ja,
ich hätte dir das Ding gerne moderiert, aber ich bin in Berlin.
Ja, super, ich habe keinen DJ, keinen Moderator, keinen Lieber, nein. Ich mache einen Live-Schalte nach Berlin dann beim Opening, alles gut.
Ja, genau, so machen wir es. Ja.
Das hätte gut gemacht. Ja. Übrigens, geile Anekdote, Daniel, der Tuner aus Kempten, ne? waren wir zusammen bei der Mexiko-Sendung im Studio in München und Daniel hat Sushi bestellt für alle, ne, und wir hatten Hunger irgendwie oder Sushi bestellt und dann im Sushi-Laden angerufen, da sagt der Typ, ja, wie heißt sie? Abt. Ah, sagt der Sushi-Mann, Abt, wie der Tuner aus Kempten. Und Daniel so, ja, genau, wie der Tuner aus Kempten. Das war so geil. Ich hätte zu dem Sushi gegangen und gesagt, pass mal auf, ich bin der Tuner aus Kempten. Ja, aber das hat er sehr zurückhaltend gemacht. Das war auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Das nur als Anekdote am Rande.
Wo hat der denn Sushi bestellt? In Unterföhring oder in Ismaning? Und vor allen Dingen, wie war's?
Keine Ahnung, Sushi war sehr gut. Daniel hat alle eingeladen. Ich ziehe den Hut. Shoutout an Herrn Abt an dieser Stelle. Ist ja schon wieder 4 Wochen her, aber
der ist übrigens schon wieder in Griechenland, irgendwo am Swimmingpool.
Ja, ich bin ab morgen in Kroatien am Swimmingpool.
Läuft bei euch.
Wenn ihr mich sucht.
Ja. Kroatien soll toll sein, und Timo, bei mir, sowas läuft bei mir gerade überhaupt nicht.
Aber gestern Abend erst gebucht. Gestern Abend erst gebucht.
Ja, schön. Ich denke nach Sardinien. Wo fliege ich hin? Ich habe nichts gesagt. Sardinien, ja, fliege ich.
Wieso darfst du das nicht sagen?
Das muss man ja rausschneiden.
Überraschung oder was?
Nein, halb so wild. Aber ich lass mal Sardinien so stehen und dann kann ich nicht mehr dazu sagen. Hat mit Motorsport zu tun.
Hä?
Ja, ist jetzt nicht schlimm.
Weißt du, unser Eins erzählt dir vom Urlaub.
Schon wieder mit versteckten Infos. Ich fliege auch in ein schönes, warmes Etwas nach Sardinien, aber ja, es hat mir Motorsport
gemacht. War die Rallye Sardinien schon?
Ich glaube, die war schon, ja.
Die Rallye Sardinien wird es nicht sein.
Es geht nicht ums Selberfahren tatsächlich. Jetzt müsst ihr, also ihr zwei Experten.
Baust du wieder eine Strecke oder was?
An dieser Stelle ist meine Ansage dazu gerade.
Timo Scheider hat die Konferenz verlassen. Ja, genau. Timo Scheider hat die Konferenz verlassen.
Scheiße, Timo Scheider baut jetzt auch Rennstrecken für andere Serien.
Nein, eben nicht, Mann.
Nur in der Extreme
E. Eben nicht. Habt ihr es jetzt langsam gecheckt?
Lass ihn doch in Ruhe.
Mein Ehrgeiz ist jetzt, dass ich das noch aus ihm rauskriege. Wir sind erst morgen Minute 42.
Motorsport total und wie sie alle heißen, schreiben, was ist denn da los?
Die können ja nichts schreiben. Du hast ja nichts.
Großes Mysterium um Timo Scheider. Nein, was macht er? Mach's doch nicht mega.
Aber Timo, sehen wir dich eigentlich, ich habe eine andere Frage, sehen wir dich eigentlich 2022 in der DTM?
Ja, Rallycross am Wochenende war super. Also Rallycross war total geil.
Ja, erzähl mal kurz, komm.
Da reden wir gleich noch drüber, über Rallycross in Barcelona.
Machen wir jetzt. Formel E, hast du noch was zum Thema Formel E oder haben wir abgehakt? Jake Dennis finde ich überragend, freue ich mich riesig für den. Was haben wir auf den geschimpft? Und was haben wir gesagt, irgendwie, ob das alles
wirklich richtig ist? Ich habe nicht auf den geschimpft.
Ja, Moment, nein, aber wir haben gezweifelt. Wir haben alle gezweifelt, war das die richtige Entscheidung von BMW und was macht BMW da und die haben doch so tolle Werksfahrer und wieso denn Jake Dennis und bababababab. Ihr erinnert euch alle. Ich korrigiere mich. Ich sage offensichtlich von den Kollegen Markus Flasch und Co. bei BMW die goldrichtige Entscheidung, diesen Mann in das Auto zu setzen. 2 Saisonsiege jetzt, kämpft um den Titel. Chapeau.
Ja, genau richtig. Schau dir den Meisterschaftsstand an und dann brauchst du nicht mal drüber reden. Hat sich auf jeden Fall etabliert und er wird ein Auto finden nach der Performance von diesem Jahr.
Und beide auch, wenn BMWs,
BMW, ne? Ja, leider aussteigt.
Und beide BMWs, auch Maximilian Günther mischt vorne mit. Also beide BMWs gefallen mir gut. Maximilian mit ein bisschen mehr Rückstand, also, aber der ist immer vorne mit dabei. Ist gut. Machen sie echt gut. Und umso beschissener, entschuldige mich, dass ich das so sage, sagt man schader? Ist das schader oder umso schäder?
Umso schlimmer.
Umso doofer.
Umso blöder.
Umso blöder, dass BMW aussteigt.
Mhm. Umso beschissener, kann man auch sagen.
Ja.
Ich werde diese Entscheidung nie verstehen, aber da wollen wir jetzt nicht schon wieder drüber
reden. Machen die aber gut. Denk mal an Riyadh. Denk mal an Riyadh und Saudi-Arabien. Ja. Was für eine Katastrophe. Was für ein Katastrophenstart von BMW. Ne? Und dann bums, 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 schön nach vorne gekämpft. Geil.
Übrigens fahren die ja irgendwie weiter, weil Andretti macht weiter. Also es gibt ja noch ein Jahr mit den Gen-2-Autos, bevor das Gen-3-Auto kommt. Andretti macht weiter und die werden den gleichen Antriebsstrang nutzen. Also wird das schon irgendwie weitergehen. Und mal gucken, wann sie sich bei Audi und BMW so richtig ärgern, dass sie ausgestiegen sind. Ich glaube nicht, dass es für die Formel E ein Problem ist, weil da stehen ja auch andere Schlange, die gerne mitmachen würden und haben noch genug andere Hersteller. Ich glaube eher, dass sich da irgendwann jemand ärgern wird.
Habt ihr gesehen, dass Cara Delevingne da war im Interview bei Andrea?
Ich habe das gesehen. Ich wäre auch gern da gewesen.
Ja.
Ja. Also, ja.
Ja, da war ich aber flach. Also nee, also da war ich aber überrascht, Cara
Delevingne. Du musst dir mal den Instagram-Post von Jake Dennis angucken, der wirklich so ganz persönlich sie gegrüßt hat mit einem Foto, wo sie ihm den Pokal überreicht. Also Jake rechnet sich da auch was aus, glaube ich.
Cool wäre nur, wenn sie tatsächlich auch antworten würde, ne? Und gesagt hätte.
Ich glaube aber, Cara Delevingne steht auf Frauen. Ich möchte mich jetzt hier als Boulevardjournalist nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube ja. Da kann Jake sein. Dennis ganz viele Pokale in den Himmel recken. Da hat er, glaube ich, wenig Chancen.
Ja. Ist wie ist.
Also das nur am Rande. Ich meine ja, meine Kollegen im Frühstücksfernsehen könnten mich jetzt verbessern. Ich habe ja von solchen Dingen nie Ahnung, aber ich habe das irgendwie mal Leuten hören. Aber genau weiß ich es nicht. Ist auch egal.
Wieder was gelernt.
Ja. So, hat noch einer was zur Formel E zu melden?
Nö, ich will jetzt Barcelona hören. Ich auch, Sardinien, Timo. Sardinien sagt er ja nicht und deswegen Barcelona. Timo, warst du im Carpe Diem Lounge Club?
Ich war genau Hotel und Fahrerlager. Aufgrund der super Corona-Situation haben wir uns das auch ganz, ganz ordentlich, weil Spanien ab heute ja wieder Hochinzidenzgebiet ist und Panik und so.
Ich wollte bis gestern nach Ibiza.
Ja, gute Idee.
Morgen.
Ich habe am Flughafen gemerkt, wie alle panisch nach Hause geflogen sind, weil keiner in Quarantäne wollte, dann nach dem Dienstag dann sozusagen. Dann wieder Alarm ist in Spanien. Spanien war geil. Also geil nach 12 Monaten. Ich habe 12 Monate nicht mehr im Rennauto gesessen, unfassbar. Wieder im Rallycross-Auto zu sitzen und mal wieder Rallycross zu fahren. Es war überraschend gut, sehr gut sogar, was die Performance betrifft. So richtig erklären kann ich es mir auch nicht, wobei wir eigentlich nur nicht strategisch, aber einfach ein komplett anderes Setup probiert haben und gefahren sind dieses Wochenende. Aber wir waren sehr nah dran an den werksentwickelten Autos, wie da Peugeot und Audi und Hyundai heißen. Das hat uns überrascht. Wir sind nach Tag 2 Dritte in der Gesamtwertung gewesen. Das war richtig geil. Und am Ende von Q4, also nach allen Qualifizierungen, waren wir immer noch Dritter. Das war richtig gut. Somit Start im Halbfinale aus der ersten Reihe für mich. Super geil. Stehen neben amtierenden Weltmeister und auf der Außenbahn. Turn 1 ist eine Linkskurve in Barcelona gewesen, im Rallycross. Und da war mein Start zu gut, leider Gottes. Also zu gut, hört sich echt total bescheuert an. Eine Linkskurve, weißt du, außenrum, normalerweise funktioniert das nicht. Aber der Start war so gut, dass ich eine halbe Wagenlänge vorne war für Turn 1. Und dann war eigentlich nur noch eine Variante, ich muss außen probieren, so schnell wie möglich rumzukommen. Weil Bremsen nach innen fahren hätte in dem Fall einen großen Nachteil gebracht. Sozusagen bin ich dann außen geblieben. Der Weltmeister hat mir mit dem Bodycheck dann nochmal zu verstehen gegeben, ich schicke dich noch ein bisschen weiter nach außen. Was wiederum einem Hyundai die Tür auf der Innenseite geöffnet hat, der dann neben mir oder auf der Innenseite vorbeifahren konnte. Turn 2 ist allerdings eine Rechtskurve. Da war ich dann wieder innen. Und dieser Hyundai hatte dann dementsprechend das Gefühl, dass dann außen einfach auch scheiße ist. Im Offroad-Bereich wäre es dann gewesen und ist es gewesen. Und hat mit einem ja doch sehr deutlichen Lenkmanöver mir zu verstehen gegeben, ich will nicht, dass du da innen bist, und ist mir ins Auto gefahren und Dabei ist mein rechtes Vorderrad an der Leitplanke hängen geblieben, abgerissen, komplette Aufhängung rausgerissen, Dämpfer rausgerissen und Feierabend. Das war der Frust und das schnelle Ende meiner Hoffnung auf dem Podium an dem letzten Wochenende. Es war richtig gut. Also wir waren eigentlich mit 4 Mann, die beiden Peugeots, Johann Christoffersen als amtierender Weltmeister und ich, eigentlich so ein bisschen in der kleinen eigenen Liga performancemäßig über das ganze Wochenende. Und deswegen natürlich umso frustrierender, dass das nicht funktioniert hat, am Ende im Finale zu stehen und um ein Podium zu kämpfen. Aber natürlich geil, dass wir die Performance hatten. Also ich muss echt sagen, bin richtig happy, das Team war richtig happy. Mein Teamchef, René Münich, hat zum ersten Mal geschafft, ins Finale zu kommen in der Weltmeisterschaft. Der hat dann neben einer guten Performance, aber mit ein bisschen Glück einfach die Möglichkeit auch gehabt, ist Fünfter geworden, also richtig geil. Das Team hat sich riesig gefreut. Also wir haben da, trotz das Auto eigentlich nicht weiterentwickelt wurde, sondern eigentlich nur Setup-Komponenten jetzt besser gemacht wurden, wir haben jetzt einen sehr, sehr starken Saisonstart quasi hier angefangen. Und die Frau des Chefs, die ja auch fährt im gleichen Team, die ist nur um einen Punkt nicht ins Halbfinale gekommen, ist 13. gewesen. Also es war ein richtig geiles Wochenende, gute Laune, Sonnenschein. Wir hatten im Zelt so um die 46, 47 Grad. Da hatten wir noch ein bisschen mehr als ihr in der Lausitz. War nicht ganz so easy bei Außentemperaturen von 36, 37 Grad, aber hat Spaß gemacht. So, das war mein Barcelona.
Und nimm es auch positiv, weil ich habe gesehen, weil ich habe mir das natürlich auch versucht, so gut es geht, irgendwie anzugucken. Ihr seid, also dein Teamchef René Münich und du, ihr seid Fünfter und Sechster in der Gesamtwertung.
Ja, also das...
Durch eure starken Trainingsergebnisse. Genau,
ja. Also das muss ich echt sagen, ich bin super, super happy. Und das Einzige, was halt schade ist, wir wären ja jetzt am Wochenende am Nürburgring gefahren, ist aber aufgrund von der Situation in der Eifel richtigerweise abgesagt worden und somit, ich weiß gar nicht, verrate ich schon ein Geheimnis, ich glaube nicht, im November wird das Rallycross-Finale am Nürburgring dann sein und es wird ein Doubleheader sein.
Ich dachte auf Sardinien, okay.
Nee, tatsächlich wird das
Doubleheader am Nürburgring.
Doubleheader am Nürburgring, das heißt, die WM-Entscheidung, die ist ziemlich sicher, weil es ein Doubleheader ist und weil es so viele Punkte gibt und da sich da bis dahin wahrscheinlich keiner absetzt, dass er zwei Rennen kompensieren könnte, davon geht man aktuell mal aus, ist Deutschland quasi die WM-Entscheidung am Nürburgring im November. Kalt vielleicht, aber geil. Und da darf ich auch am Start sein.
Ich finde,
Das ist die News des Tages, dass du da fährst, weil im ursprünglichen Kalender wärst du, glaube ich, nicht gefahren am
Nürburgring. Also gebe ich dir tatsächlich recht. Und das hat damit zu tun, dass eigentlich die WTCR, die ursprünglich am kommenden Wochenende auch gefahren wäre, und mein Team ist ja auch mit einem Honda-Werksteam in der WTCR unterwegs, uns Ressourcen gefehlt hätten, um beide Meisterschaften gleichzeitig am gleichen Wochenende durchzuführen. Ingenieure, Mechaniker etc. hätten gefehlt. Hätte ich aber jetzt am Dienstag, wenn Nürburgring stattgefunden hätte, sprich morgen, bekannt gegeben, dass ich gefahren wäre am Nürburgring. Also ich wäre tatsächlich auch dieses Wochenende gefahren. Aufgrund der Absage, ganz andere Situation. Aber jetzt am 26. 27. November Finale Rallycross WM am Nürburgring mit Timo Scheider. Ich freue mich.
Wann ist der nächste Lauf? Also wann geht es überhaupt weiter?
Weiter geht's in Höljes im August. Oh,
Schweden.
Ja, ganz genau. An dem DTM-Wochenende in Nürburgring. Da ist das.
Da bist du dann.
Nee, ich bin tatsächlich, das kann ich jetzt auch sagen, also auch wieder eine Doppelveranstaltung WTCR und Rallycross WM und mit einem großen tränenden Auge, muss ich sagen, ich kann nicht fahren in Höljes. Das heißt, ich werde bei euch sein als Sat1-Experte. Ist leider so, nach dem Saisonauftakt hätte ich mir natürlich auch gewünscht, da jetzt wieder zu fahren, weil es mit unter die geilste Strecke im Kalender ist, in Schweden. Aber was willst du machen? Wir haben aktuell nicht genügend Manpower und können nicht Ingenieure und Mechaniker teilen in 1000 Stücke und solche Autos sind natürlich schon sehr spezifisch zum Schrauben und ich hoffe noch auf ein Wunder,
okay, daran liegt es, ja. Daran liegt es, dass ihr nicht dann permanent mit drei Autos am Start seid.
Ja, ganz genau.
Ja, Matthias, wir beide könnten an dem Auto vielleicht Scheiben putzen. Also, was ich damit sagen will, ist, so Renningenieure und Mechaniker für so ein komplexes Thema wie Rallycross, die stehen auch nicht gerade irgendwie an jeder Ecke rum.
Nee, also, genau, das ist das Problem.
Kann man ja nachvollziehen.
Also, das ist ein bisschen.
Ja, gut, wenn Eddie und ich ja jetzt demnächst die M2-Cup-Erfahrung gemacht haben, vielleicht können wir helfen.
Das könnte vielleicht dann hilfreich sein zum Scheibenputzen.
Also, wir bieten es zumindest an, Scheibenputzen geht. Ja, aber erst M2-Cup fahren. Ich will nur einen Gedanken ganz kurz. Die ganze Zeit habe ich den gesagt, war es in meinem Kopf.
Ja.
Ich habe es am Wochenende auch ein bisschen was gesehen von dir, Timo, und ich finde, das gehört ins große Fernsehen. Ich will das einmal ganz deutlich sagen.
Dankeschön.
So geil. Ich finde, das gehört ins große Fernsehen.
Ja, finde ich auch.
Siehst du das?
Mit einem guten Kommentator.
Kannst du sehen, dass es Gänsehaut ist? Ja, ne? Kannst du sehen.
Ich will nicht, dass ich dir Gänsehaut machen
kann. Ja, nein, das ist wirklich so. Weißt du, warum? Ich habe.
Nein, das gehört ins große
Fernsehpunkt. Der Promoter ist ja neu. Hammer. Es ist der WRC-Promoter von der Rallye-Weltmeisterschaft, ist ja auch Promoter der Rallye-Cross-Weltmeisterschaft jetzt. Und ganz im Ernst, es wird da auch da elektrisch werden. Ja, die Rallye-Cross ist für mich die prädestinierteste Serie, wo man elektrischen Rallye-Sport, Rallye-Cross-Sport zeigen kann. Arena-Atmosphäre, oder Stadionatmosphäre, kurze Rennen, 5 Autos nebeneinander. Für mich gibt's nichts Geileres als diese kurzen Rennen, maximale Leistung, keine Batteriethemen über, wir müssen Leistung zurückdrehen, weil wir nicht so weit kommen, weil wir geben nur 4 oder 6 Runden. Also ich verzweifle, und wir haben diese Diskussion ständig im Fahrerlager. Dieser geile Sport, der Mensch, der den mal live vor Ort jetzt erlebt hat, der Fahrer, der immer hinterm Lenkrad erlebt hat, ist infiziert und sagt, das ist das Allergeilste, was es gibt. Aber warum, und das ist die Frage, die ich mich auch seit 5 Jahren in der Rallye-Szene frage, Rallye-Cross-Szene frage, warum hat es dieser geile Sport nicht ins große Fernsehen geschafft? Wir müssen den Sport groß machen, hat der neue Promoter Peter Thuhl mir gerade gesagt. Und das ist auch mein Traum, weil der Sport ist super spektakulär, super Energie da. Also ich hoffe, dass ihr beiden vielleicht dann Zeit findet, im November zumindest dann am Nürburgring dabei zu sein. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, ihr seid meine Gäste. Das müsst ihr bitte
einmal. Ich habe da nichts.
Zusage.
Ich habe da nichts, aber ich habe es übrigens schon ein paar Mal live erlebt, weil ich war früher immer in Buxtehude und ich meine, ich wäre sogar auch schon mal Streckensprecher gewesen oder hätte es für irgendeinen anderen Sender übertragen. Also ist ja hier um die Ecke bei Hamburg, Buxtehude, ist ja auch in den früheren Tagen des Rallye-Cross-Sports eine legendäre Strecke gewesen. Also ich weiß, was du meinst und gebe dir völlig recht und gebe auch Matthias völlig recht. Das muss ins große Fernsehen, weil das Format passt, das ist alles gut. Das sind alles gute, coole Typen. Wenn ich an die Hansens denke, wenn ich an dich denke, Timo, wo müssen Mattis und ich uns denn bewerben?
Ja, also ich glaube, Peter Thuhl als deutscher Promoter ist, glaube ich, der Richtige, der in München sitzt. Also ganz im Ernst, also Eddie, deine Stimme am Nürburgring beim Finale wäre natürlich ein Traum mit Zuschauern, hoffentlich vor vollen Rängen. Und Matthias, ich glaube, du, ja, ich weiß
Scheiben nicht. Putzen.
Scheiben putzen. Nein, ich habe gerade überlegt, ob wir nicht unseren Sender überreden können, eine kleine finale Sendung zu machen da oben. Wer weiß.
Lass uns die mal fragen. Ja. Lass uns die Chefs mal fragen. Ja. ProSieben Max zeigt die Extreme E. Wenigstens das Finale.
Es sind ja einige Extreme E-Fahrer.
Fragen kostet nichts.
Extreme E. Timmy Hansen, Extreme E-Fahrer, Johann Christoffersen, Matthias Ekström, Timo Scheider aus der Extreme E sind alle am Nürburgring am Ende des Tages. Oliver Bennett, das heißt, es ist eine Verknüpfung von 2 Serien, die er vielleicht tatsächlich, und ich würde mir sagen.
Okay, wer fragt die Chefs? Wir können ja hiermit fragen. Hallo, liebe Chefs.
Killing ruft Alexander Rösner und Alex Wölfing an. Timo Scheider ruft den neuen Promoter an, dass der sich erstmal diesen Podcast anhört und quasi das hier als Podcast Bewerbungsschreiben von Killing und Mielke für Nürburgring.
Aber sag dem Promoter, er muss sich vorher einmal 50 Minuten DTM und Formel E reinziehen, ja, und ab Minute 50 geht's dann hier um die knallharte Rallycross WM im deutschen Farbfernsehen.
Pass auf, ich mache jetzt ein Lockvogelangebot, Timo. Okay. Wenn du das hinkriegst und wir das, was weiß ich, streamen auf ran.de oder sonst was, dass Killing in der Boxengasse steht und moderiert und ich oben in der Kommentatorenbude sitze und kommentieren darf, weißt du was? Ja. Dann mache ich das umsonst.
Hast du nicht gesagt? Das
mache ich umsonst. Doch, habe ich gesagt. Mai umsonst. Nur mal um so ein Lockvogelangebot mal
rauszuhauen. Also da bin ich ganz anders.
Nein, du nimmst Geld, das ist ja klar. Ne? Du nimmst halt doppelt so viel wie sonst und wir teilen dann und dann sehe ich fein aus und ich kann dann sagen, ich hätte es umsonst gemacht. Nein, aber meine ich wirklich ernst. Ich habe im November nichts, da hätte ich großen Bock drauf.
Also das ist meine Homeground, Nürburgring, meine Heimat, da bin ich aufgewachsen. Also mir ist nichts lieber als ein geiles Finale am Nürburgring. Also ich würde da auch sehr, sehr viel für tun, dass das dieser Sport bekannter in Deutschland und international wird, weil wie gesagt, der ist einfach geil. Sorry, es ist schwierig.
Ich gehe mit. Ja. Also ich gehe mit, Eddie natürlich, das ist völlig klar. Wenn wir es schaffen, das Ding ins Fernsehen zu kriegen, ProSieben Max zu überzeugen, Rallycross zu zeigen, bin ich auch, also Eddie und ich kosten nichts.
Boah,
okay. Hallo Chefs, wow. Hallo wow, Chefs,
das habe ich gehört.
Hallo liebe Chefs. Liebe Sat1, ProSieben Max-Chefs und so weiter. Also wir hätten Bock, die RAN-Chefs, wir müssen die RAN-Chefs erstmal überzeugen. Wir hätten Bock, das zu machen.
Finde ich ganz,
wie gesagt, ich habe die Sachen im Stream geguckt, ich finde es mega, mega, mega gut. Ja. Es war schon vor 3 Jahren so, als du ohne Motorhauben durch die Gegend gefahren bist. Es ist jetzt gut. Es ist einfach ein überragendes Format. Man kann an der einen oder anderen Stelle, finde ich,
sicher,
das Qualifying, das muss man erklären und so. Aber das zu gucken, das macht so Bock und das geht da so hin und her, tak, 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 tak. Und also wirklich.
Also ich sage es
auch. Ja, da bin ich auch ein bisschen, da bin ich ein bisschen verliebt.
Finde ich geil, verliebt, dass sie das so sagt. Das freut mich sehr, weil es tatsächlich alle Fahrer Beteiligten so sehen und einfach damit hadern, dass es noch nicht groß genug ist oder nicht so groß ist, dass alle es kennen oder schon mal erlebt haben. Aber da muss ich ganz klar eins sagen, ich habe dieses Ziel und man muss vielleicht jetzt eins schon mal laut, aber vielleicht auch leise sagen. Die Zukunft, wenn die elektrisch wird, sollten die Fernsehsender und die übertragenden Fernsehanstalten sich vielleicht überlegen, ob es das wirklich wert ist, nicht da sich mal mit zu beschäftigen mit dem Thema Rallycross WM, weil wenn das elektrisch wird, dann, und das ist ja ein großes Ziel schon seit 3 Jahren, aber ich weiß da ein bisschen internes, das ist kurz vor der Entscheidung, wo die Reise da hingeht. Da habt natürlich auch alle die Hoffnung drauf, dass es dann groß und spektakulär und international bekannt wird. Aber wer jetzt als Fernsehsender für günstige Momente sich jetzt da die Rechte sichern möchte, der sollte über vielleicht mal drüber Rallycross Zukunft nachdenken und zuhören, was da so alles passiert.
Ja, weil das hat natürlich unendlich viele Vermarktungsmöglichkeiten, ne, am Ende des Tages,
wenn es elektrisch wird. Ich weiß was. Timo Scheider ist auf Sardinien, um das zukünftige Rallycross Elektroauto zu testen.
Nein.
Nein. Schön den Kopf.
Scheiße. Ja. War ja ein Versuch
wert. Okay, also soll ich es euch sagen? Ich meine, ich sag's in
ja, ja, jetzt haust schon raus.
Ich meine, meine Arbeitgeber in
hört doch
in London,
nach,
die hören es hoffentlich
jetzt nach einer Stunde
nicht
sowieso keiner mehr zu.
Ich bin kein Deutsch in London. Nein, der Ersatztermin für Extreme E-Rennen in Brasilien wird Sardinien sein. Und werde nach Sardinien fliegen, um die neue Extreme-E-Strecke in Sardinien zu machen am Wochenende.
Und Brasilien kann nicht funktionieren, Regenwald-Thema wegen Corona.
Richtig.
Wahrscheinlich, deswegen ganz gehen die genau nach Sardinien. Aber was ist der Umweltaspekt auf Sardinien?
Den habe ich noch nicht gefunden, aber deswegen fliege ich da ja hin.
Okay, weil Sardinien ist jetzt nicht bekannt für den großen Regenwald.
Die
haben ein scheiß Feuer im Moment. Die haben riesen scheiß Feuer auf Sardinien an der Westküste.
Richtig, habe ich auch heute Morgen gehört oder heute gehört. Das finde ich raus. Wie gesagt, ich bin der Streckendesigner. Den Rest machen die Menschen, die sich dann vor Ort mit den Situationen beschäftigen. Aber da wird sich mit Sicherheit ein Hilfsprojekt starten lassen, weil irgendwo in jedem Land gibt es Hilfemöglichkeiten.
Ja, absolut. Absolut. Lasst uns mal zum Schluss Top und Flop machen.
Wieso zum Schluss? Ich habe noch ein paar Fässer, die ich aufmachen wollte.
Ach du Himmel.
Also ich meine, wir haben jetzt gerade auch Scheider rausgekriegt.
Ich muss echt früh aufstehen.
Ich muss in die Badewanne. Mein Sohn will noch in die Badewanne heute mit mir.
Eddie, können wir das nächste Woche machen?
Ja, aber trotzdem muss ich noch zwei. Okay, machen wir Top und Flop und dann daraus ergibt sich das eine oder andere.
Alles klar. Ich mach's ganz schnell. Mein Top, Liam Lawson. Mein Top, Liam Lawson. Weil,
dein Flop.
Super Typ, Flop. Ich überlege.
Nicht. Audi.
Nee, ich überlege, ob ich. Ich mag beide. Ich mag menschlich beide. Alan McNeish, weil er Andrea angelogen hat. Oder Lucas de Grassi. Aber ja, das ist die geniale Unsportlichkeit. Ich nehme komplett Audi.
Ist schon mal eine Ansage.
Geniale Unsportlichkeit. Sollen wir die Sendung so nennen?
Die geniale Unsportlichkeit
finde ich super. Die geniale Unsportlichkeit.
Die geniale Unsportlichkeit.
Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe die ganze Zeit nichts mitgeschrieben. Scheiße, ich muss doch immer eine zusammenfassende Mail an unseren Chef schreiben.
Dafür hast du aber 8 Gläser Wein getrunken, das habe ich beobachtet.
Nee, das stimmt gar nicht. Ich mache ein Gedächtnisprotokoll. Die geniale Unsportlichkeit. Das schreibe ich jetzt
mal
auf.
Mach mal. Also meine Top und Flop ist gesagt. Wer will?
So, okay, ich mache meinen Flop. Sebastian Buemi, habe ich vorhin beschrieben, warum. Der hat unter Umständen René Rast die Chance versaut, nach 3 DTM-Titeln der erste offizielle Formel-E-Weltmeister zu werden. Also das ist ganz klar mein Flop, Sebastian Buemi. Und mein Top ist ganz klar... Nee, weißt du überhaupt nicht. Ach Quatsch. Ja. Nein, nix. Hat mit Rennfahren nichts zu tun.
Das Run-Racing-Team.
Nein, auch nicht. Hat auch nichts mit uns zu tun. Mein Top ist der Moment, als Sophia Flörsch und Matthias Killing von der DTM-Familie einen 100.000-Euro-Scheck überreicht haben. Das ist mein
Geile
Top.
Geile Idee.
So.
Der ist geil, geiler
Top. Wisst ihr auch warum? Weil ich leide mit meinem Papa und meinem Bruder, weil es geht nicht nur um die Eifel. Sondern mein Papa und mein Bruder haben mit Mielke Modellbautechnik im Sauerland genau das gleiche Problem wie die Menschen oder viele Menschen in der Eifel. Zum Glück sind sie gesund. Zum Glück ist da kein Mensch zu Schaden gekommen. Aber was das auch emotional auslöst, weiß ich, kann ich beurteilen. Deswegen, das war mein Top, dass die DTM-Familie, und das ist ja in diesen Zeiten nicht so leicht, aber 100.000 Euro hinbekommt, das war mein Top. Und da muss und
vor
ich auch
allem
mal
Shoutout an Sophia, ja, Flörsch an dieser Stelle, die sich spontan 5 Minuten vorher bereit erklärt hat, das ganze Thema mit mir zu machen, sprich also eine Schalte aufzuzeichnen für die große Sat.1 Spendengala, bei der ja 31 Millionen Euro zusammengekommen sind. Was für eine Zahl. www.sat1hilft.de. Wenn hier noch einer zuhört und sagt, ich habe noch 2 Euro übrig, ich möchte auch gerne was tun, ich möchte was spenden. Ich habe mit der Aktion Deutschland hilft, die dahinter steckt, selber gearbeitet vor 10 Jahren. Ein hochseriöser Verein bzw. hochseriöse Institution. Wir haben zusammen auf Haiti eine Schule gebaut nach dem verheerenden Erdbeben. Da war ich selber mit dabei und da kann ich wirklich meinen Namen für in die Waagschale werfen und sagen, da kommt das Geld an. www.sat1hilft.de. 31 Millionen Euro insgesamt und 100.000 davon von der DTM-Familie. Eddie, toll, dass du das sagst.
Ja, und dazu noch, das geht ja weiter, weil Timo ist ja auch sehr, sehr eng mit der Eifel verbunden. Ich habe lange mit Christa Menzel telefoniert. Ich habe selber gute Bekannte in der Eifel. Das ist noch nicht zu Ende. Man redet mittlerweile von jahrelangen Aufbauarbeiten. Das betrifft sowohl meine alte Heimat, die ja auch deine alte Heimat ist, Matthias, das Sauerland, als auch die Eifel. Und deswegen, alle, die jetzt noch zuhören, man kann da auch weiterhin noch was machen. Und es gibt auch noch andere tolle Ideen. Deswegen, Matthias, gestern auf die Sendung zurückzukommen. Ich fand Thomas Biermeier schon saustark. Und auch die Idee aus dem Hause Abt, dass sie es möglich machen, eine Ersteigerung möglich machen für einen DTM-Fan. Und ich hoffe, da kommt auch möglichst viel bei zusammen mit Thomas Biermeier und Hans-Jürgen Abt am Kommandostand während eines gesamten Renntages zu sitzen. Das ist eine Geschichte, money can't buy, kann man sich normalerweise nicht kaufen für kein Geld der Welt. Team Abt Sportsline macht das möglich. Einfach mal auf die Seite gehen von Abt Sportsline und möglichst viel Kohle dafür dalassen, weil ich glaube, das wird dann für so einen Rennsportfan schon ein echtes Erlebnis. Und
ab Freitag,
ich glaub, das ist eine gute Aktion.
Ganz wichtig, ab Freitag, also ab diesem, je nachdem, wann ihr das hört, aber was ist Freitag für Datum, kann mir, warte mal, Montag, 6., 7., 30., glaube ich, der Freitag, ne? Kann das sein?
Ja,
glaube also auch. Also ab dem 30. Juli versteigern die das auf der Seite von Upsportsline.
Ja. Aber auch eine geile Aktion, oder?
Hammergeil. Ja.
Stell dir vor, du bist DTM-Fan. Also ich habe am Wochenende das Vergnügen gehabt, 2 DTM-Fans. Ich hatte Langeweile, ihr kennt mich ja. Die habe ich dann einfach mal zu Martin und mir mit in die Kommentatorenkabine genommen, weil Fahrerlager geht ja im Moment nicht. Die hatten auch leuchtende Augen. Und ich glaube, sowas wird man dann bei dem Team Abt Sportsline auch erleben können. Also auch eine gute Aktion. Und ich bin ja der Meinung, jede Aktion hilft. Jede Aktion macht Sinn.
Ja.
Jetzt sagt er nichts mehr, ne?
Ja, doch. Ich muss dann meinen Top und Flop
top, top und Flop. Wissen,
ne? ja,
also du überlegst die ganze Zeit, ne?
Nee, ich habe
bei mir
schon alles klar. Also ganz klares Flop. Der Audi Move in der Formel E ist ganz klar Flop, auch wenn ich als Rennfahrer es geil finde, wie viel man da zwischen den Zeilen gelesen hat. Sportlich gesehen ein No-Go. Das war mein Flop und mein Top. Ist für mich ganz klar, wir für die Eifel, die Motorsport-Community, Rennfahr-Community, wo unter Maro Engel und meiner Wenigkeit eine WhatsApp-Gruppe ganz schnell gegründet wurde, die unglaublich schnell eine riesen Reichweite angenommen hat und alle Rennfahrer bereit dazu waren, in ihren Social-Media-Kanälen und überall, wo irgendwelche Möglichkeiten bestanden sind, für diese Spenden für die Eifel aufzurufen. Das ist mein ganz klares Top, wie diese Motorsportwelt in dieser schwierigen Zeit für die Opfer zusammengestanden ist. Und das war gar keine Frage, ob und wie lang und darf ich deine Telefonnummer in die Gruppe tun von Fahrer XY. Also diese WhatsApp-Gruppe ist, großen Respekt an alle Fahrer da draußen und Mitwirkenden, alle auch Nicht-Rennfahrer, die dabei sind, Industrielle rund um den Motorsport, wie auch immer Teams und Anhänger. Richtig geile Aktion. Vielen, vielen Dank dafür. Man muss sagen, das finde ich geil und es kann nicht genug geholfen werden, weil, wie es eben schon gesagt hat, die Hilfen werden noch lange benötigt. Ja, es auch du, schön, dass du Gänsehaut hast, Matthias, ist tatsächlich auch. Ich habe gerade mit meinem besten Freund telefoniert, der war jetzt auch wieder helfen da oben und der hat mir gerade Bilder wieder live geschickt von da oben. Das ist, kann man nicht beschreiben, kann man nicht sagen. Mein Bruder war da jetzt zwei Samstage mit beim Helfen. Ich habe gerade, naja, ist egal, ich möchte nicht sagen, was ich gespendet habe oder beziehungsweise was ich tue, aber wir können alle was tun, auch da draußen ihr, egal wenn es 50 Cent sind, die da oben an der richtigen Stelle mit Sicherheit, nicht nur da an der richtigen Stelle, sondern überall, wo Hochwasseropfer gerade betroffen sind, können nicht nur Geld spenden, sondern auch Sachspenden nur helfen da oben. Also macht gerne weiter.
Das muss man einfach nochmal deutlich sagen, Timo, man muss es nochmal deutlich sagen, weil es aus den Medien gerade, und auch hier haben die Medien eigentlich auch eine Verantwortung, das jetzt auch immer noch zu zeigen, weil ich habe jetzt wieder das Gefühl, es sind schon wieder ganz andere Themen, die irgendwie durchs Dorf getrieben werden. In diesen Orten, da ist einfach mal alles kaputt. Wir haben vorhin in unserem kurzen, als wir unsere Schalte sozusagen aufgebaut haben, um diesen Podcast hier aufzuzeichnen, kurz darüber gesprochen, du hast das erzählt, was du auf diesen Bildern gesehen hast. Da, jetzt, wie du sagst, erzähl selber, Seuche, die jetzt kommt, es gibt keine Kanalisation mehr, das ist alles weg.
Ja, kein.
Das dauert Jahre, genau, das wieder aufzubauen.
Ja, also das ist, wenn einfach dann mein bester Freund, wie erzählt, du läufst dann durch so ein Dorf da durch und da sind einfach Häuser mit einem Kreuz markiert, das heißt, das wird abgerissen, weil keine Chance mehr zum Aufbau, und dann gibt es andere, die können wieder aufgebaut werden. Ein Gestank, der seinesgleichen sucht, das ist unfassbar, weil natürlich Öle, Fäkalien, alles, was irgendwie aus den Häusern rausgetreten sind, Leitungen, die abgerissen sind, was hier sich alles sammelt, das Wasser ist voll Dreck und Öl und Schmierstoffen. Das sind natürlich dramatische Situationen und jetzt kommt halt irgendwann vielleicht dann tatsächlich seuchenartige Situationen, ne? Dass Ratten kommen, dass Essensreste, was auch immer dann in den Häusern noch drin waren und von den Toten, die ganz zu schweigen, die vielleicht noch unter den Trümmern verschüttet sind. Das Bild möchte man sich nicht ausmalen. Es ist, ja, sorry, dass wir so ein schweres Finale jetzt haben bei der Sendung, aber diese Bilder und diese Emotionen, die diese Menschen gerade durchmachen, sind unglaublich und deswegen ist die Hilfe mit Sicherheit noch lange nicht getan. Also bitte.
Nee, ich finde nicht sorry sagen für ein schweres Ende, weil ich meine, wir reden über Sport, aber der Sport ist an dieser Stelle natürlich eine komplette Nebensächlichkeit und die Verbindung des Sports zu den Menschen in der Eifel, die ist eben seit Jahrzehnten da, seit es die Rennstrecke am Nürburgring gibt, und für euch Rennfahrer ist das eben eine zweite Heimat, und ich habe da wirklich größten Respekt vor dieser Aktion unter dem Hashtag Wir für die Eifel. Ich selber bin jetzt eher in meinem Heimatdorf aktiv und aktiv gewesen, was auch überschwemmt worden ist im Sauerland. Ich glaube, da sucht sich jeder dann auch so seine Stelle, wo er helfen kann und wo er was tun kann, aber wie du richtig sagst, wir dürfen das nicht vergessen, deswegen finde ich es ganz wichtig, auch in diesem Podcast nochmal ganz deutlich darauf hinzuweisen. Und wenn jeder, der uns zuhört, sagt, ich habe nochmal einen Euro übrig und ich spende den irgendwo hin, kommt auch eine ganze Menge Geld zusammen. Das fände ich ganz, ganz toll.
Ja.
So.
Das ist mein Top.
Eddie? Tolles Top. Eddie, hast du...
Was soll ich sagen?
Ja, hast du noch was?
Ich habe nichts mehr.
Nö, ich lasse jetzt...
arbeite gerade an meiner...
Ja, Entschuldigung.
An deiner Liste. Du bist schon an der Liste für einen Chef.
Ja, da bin ich sowieso dran. Aber ich bin pausenlos, seitdem es feststeht, dass wir es machen, dabei Onboards vom Red Bull Ring zu gucken. Habe ich die ganze Zeit parallel gemacht.
Scheiße. Okay, schön, dass du das nochmal auflockerst. Also auf dieses Race bin ich gespannt. Also wer meistbietend an mich herantritt, den coach ich natürlich sehr gerne.
Ja, ich habe schon einen Coach. Ich habe den Tomchick längst verschlichtet.
Okay, damit ist klar, Eddie, wie es läuft.
Mir hat Martin was ganz anderes erzählt.
Ja. Nee, ich brauche keinen Coach, das ist das Gute. Ich brauche keinen, ich fahre einfach los.
Ja, stimmt. Ich habe schon mal nebendran gesessen in Italien. Ich weiß.
Ja, du, dann weißt du ja, was da für ein Talent in mir schlummert.
Ja, auf jeden Fall.
Du meinst diese Fahrt, als er 4 Meter von der Ideallinie und von Curbs entfernt war, oder was?
Ich glaube, diese Fahrt war ja eher der Anstoß von all den Diskussionen, die wir bis dato hatten. Also das seitdem...
In einem 1,2 Millionen Euro Auto.
Ja, da bin ich auch schon gefahren.
Mach ihn bitte nicht kaputt. Ja, ich weiß, du warst ja kurz vorm Rundenrekord in Hockenheim. Da reden ja heute noch alle von.
Das nicht, aber ich habe jetzt noch eine blaue Stelle am Knie, weil ich beim Lenkradeinschlag in der Herpin in Hockenheim eben halt mit meinen langen Beinen ein bisschen was im Weg hatte. Ja, das wird uns übrigens im M2 nicht passieren, weil ich habe schon eine Sitzprobe gemacht. Ich weiß schon, wie ich mir den Sitz einstelle.
Wir werden das in Zolder Freitagnachmittag testen, das Auto.
Genau.
Ach, ihr testet ja, das vor Ort in Zolder schon. Ah, das wusste ich nicht. Okay.
In Zolder, ja, klar. In Zolder sind unsere Testtage. Da ist die DTM-Sendung Nebensache. Das sind unsere Testtage.
Wann ist das genau? Am Freitagnachmittag.
Freitagnachmittag haben wir da einen Slot und da dürfen wir schon mal mit dem BMW M2 Cup von Two Limit vorbereitet, gestellt und professionell das Ganze aufgezogen. Hans-Bernd Kamps und danke auch nochmal an Nico am Ende aus dem Hause BMW, weil der hat mich nämlich überhaupt erst auf die Idee gebracht, weil der hat original mich alten Sack gefragt, hättest du nicht Lust auf einen Gaststart? Und da kam mir dann spontan die Idee, nee, das machen wir anders, da machen wir ein Shootout mit Killing raus.
Herrlich. Und er ist sich ja sicher, dass er das Shootout gewinnt, dass er trotzdem seinen Gaststart hat, insofern ja, kann er einfach öfter fahren. Aber mal gucken, vielleicht spucke ich ihm in die Suppe.
Ja, das also, stimmt überhaupt
ich
nicht.
Ich reise auf jeden Fall frühzeitig an, dass ich das Schauspiel auf jeden Fall miterlebe.
Und das stimmt überhaupt nicht, dass ich mir sicher bin. Denn Timo, was du nicht weißt, Matthias Killing war schon mal Kartmeister.
Ja.
Irgendwo da an der Vollmelde. Ja,
Motocross ist auch schon gefahren. Also, er hat schon Gefühl auf für den Grenzbereich. Also abschreiben würde ich
der,
den
der tut immer so.
Noch nicht. Also das ist auf gar keinen Fall.
Also ich habe, läuft in der Formel-E-Sendung in Berlin. Ich habe auf einer Kartbahn gedreht in New York. Ja, auf einer Kartbahn. Und da kam ein geschätzter Kollege zu mir und erzählt mir dann irgendwie, ja, er hätte also vor 3 Jahren im Kart den Maxi Günther geschlagen und so und bababababab. Und dann haben wir einen Shootout gefahren. Jetzt ratet mal, wer den Besieger von Maxi Günther geschlagen hat im Kart.
Matthias Killing.
Das ist korrekt. Der hat danach keine gute Laune mehr gehabt, der Kollege. Ich nenne ihn nicht. Trotzdem Grüße an
dich. Ja, schöne Grüße. Und die Geschichte war in dem Fall auch erfunden, dass er Maxi Günther geschlagen hat.
Das glaube ich, ja, nämlich auch im Traum nicht.
Vielleicht
auch
einen Reifenwechsel mit eingebaut auf der Runde. Maxi Günther, das könnte sein.
Aber ja, die alle erzählt. Ist doch scheißegal. Wisst ihr, was wichtig ist? Also wir haben schwere Themen gehabt heute. Trotzdem am Ende des Tages haben wir Spaß gehabt. Und wir hoffen natürlich, dass unseren Zuhörern diese Folge Spaß gemacht hat. Es war Folge, ich glaube, 39.
Geil. Ich meine, es auf jeden Fall war es eine lange Folge. 1 Stunde 15 Minuten irgendwas.
Wir gehen bald, und zwar am Anfang August, Ende Juli oder Anfang August haben wir einjähriges, Jungs.
Geil.
Ich freue mich auf die Party. Ich freue mich auf die Party, die Run Racing uns zu Ehren schmeißt.
Sensationell.
Für ein Jahr Run Racing. Blumensträuße werden entgegengenommen. Wir trinken
Catering,
Wein,
Catering,
ja, Chefs. Schenkt uns doch einfach, schenkt uns doch zum einjährigen Podcast-Jubiläum bitte, dass wir Rallycross am Nürburgring übertragen dürfen. Das wäre so cool.
Geiles Finish.
Gänsehaut.
Love it.
Ja. Ich stell mir gerade vor, Scheider fährt dann auch noch vorne mit.
Ja, Wahnsinn.
Was glaubst du, wie ich die Kommentatorenkabine da abreiße? Oh. Die brauchen neue Wände dann danach.
Ja, ich zahle die Renovierung, kannst du machen, ganz egal.
Alles klar, ja. Krieg ich hin.
Das wird irre.
Krieg ich hin.
Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Bevor wir uns jetzt hier ergießen in irgendwelchen Unzulänglichkeiten, machen wir jetzt Feierabend.
Genau.
Wenn es euch gefallen hat, gerne Lob dalassen in Form einer 5-Sterne-Bewertung. Oder das Wichtigste ist übrigens, um diesen Podcast weiter wachsen zu lassen. Ich weiß, das sage ich auch seit 39 Folgen, aber einen Screenshot machen, gerne @EddieMielkeOfficial, @TimoScheider und @MatthiasKilling und gerne auch @run_racing markieren und dann können wir es wieder reposten. Machen wir nämlich dann auch gerne. Schickt irgendwie über Instagram eure Screenshots von diesem Podcast und verteilt es an wiederum eure Community, eure Freunde, Familie und so weiter. Vielleicht gibt es da noch ein paar mehr, die uns dann zuhören. Wie gesagt, uns reichen 150.000 pro Folge nicht.
Ja. So sieht's aus. Das würde unsere Chancen, denkt ans Thema Rallycross, denkt an Timo Scheider, erhöhen, wenn wir das hinkriegen.
In diesem Sinne, das war's.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.